HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Um Führungsfragen geht es heute, um Verhaltensforschung bei Hunden und um ein ganz besonderes Jubiläum. Vor 100 Jahren, im Oktober 1916, wurde der erste systematisch ausgebildete Blindenführhund einem Blinden übergeben. An Paul Feyen, der im Ersten Weltkrieg erblindet war. Heute bekommen in Deutschland Jahr für Jahr rund 300 blinde Menschen einen Helfer auf Pfoten. Was ist das Besondere an diesen Hunden? Was können sie leisten? Wie ändern sie das Leben der Blinden? Und was lernt die Forschung daraus Neues über die Beziehung Mensch-Hund? Martina Keller hat sich auf die Suche nach Antworten begeben und dafür einen jungen Blindenführhund, seine Trainerin und seine mögliche neue Besitzerin begleitet.
Komm, Fuß.
Also kannst du auch hinten rum machen, ne? Wenn er schon so ist. Nee, ist halt falsche Seite.
Komm, Fuß. Hand auf Fuß.
Dann geh einen Schritt nach vorne, dann hast du. Nee, nach vorne. Da würde ich jetzt nach vorne gehen, genau, wenn er hinter dir ist.
Und Fuß.
Na super.
Ein kühler Morgen in Berlin-Köpenick. Andrea, eine schlanke Frau Ende 50, und der Labrador Retriever Hunter bereiten sich auf das gemeinsame Training vor.
Nee, die Show war schon. Ja, du hast den Bus zu weit runter, also du hast ihn nicht da. Halt mal ein Stück genau weiter oben.
Zieh an.
Mithilfe ihrer Trainerin Roswitha Krüger legt Andrea Hunter den weichen Ledergurt um Brust und Bauch. Dann nimmt sie den Führbügel in die Hand. Andrea ist blind. Eine Erbkrankheit hat ihre Netzhaut zerstört. Ihre erste Führhündin, Celis, ist 2015 mit 11 Jahren gestorben. Nun soll Hunter ihr Nachfolger werden. Heute steht S-Bahn-Fahren auf dem Trainingsplan.
Bleib doch mal artig vor dem weißen Strich stehen, denn. Gut so. Ja, er macht es doch immer ganz toll.
Ja,
da kriegst du aber jetzt ein Leckerli, ne?
Der Hund lernt über Belohnung.
Nachhaltiges Lernen passiert immer über die Gefühlsebene. Das heißt, ich spreche positive Gefühle an. Ja, wenn ich was tue, bekomme ich was dafür. Und wenn das Leckerli ist, dann ist das angenehm für mich.
Karl Weißenbacher vom Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Das Institut ist in Österreich Prüfstelle für Führhunde und auch durch sein Clever Dog Lab international bekannt. Mit Kameras und Touchscreens wird hier erforscht, wie Hunde lernen und mit Menschen kommunizieren.
Tadel ist was Negatives und erregt meistens Widerstand. Und da sehen wir auch aus der Wissenschaft, dass Hunde, die über Zwang ausgebildet wurden, rascher beißen und eigentlich ungehorsamer sind, als wie Hunde, die über Positivbestärkung gearbeitet wurden und ausgebildet wurden, die machen das länger, anhaltender und zuverlässiger.
Die kleine Trainingsgruppe ist in Berlin-Friedrichshagen angekommen. Die S-Bahn-Station liegt an einer mehrspurigen Kreuzung. Die gilt es zu überqueren.
Wird gleich ruhiger. Wir gehen jetzt gleich in die Bölsche rein und die kennst du ja.
Und komm, schön voran. Und hopp, 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 hopp. Jawohl.
Die Kreuzung ist geschafft. Nun hat Andrea eine Straße mit vielen Läden und Kneipen vor sich. Die Bölsche, Flaniermeile des Stadtteils. Für Hunter ist sie ein Heimspiel. Hier hat er gelernt, was ein Führhund so lernen muss. Jetzt kann er zeigen, was er kann.
Hopp, hopp, such Briefkasten.
Oh, aber dich da jedes Jahr nicht los. Ganz dicht, damit du auch ja merkst, dass du da bist. Nee, er wollte Leckerli haben, er hat es gleich richtig gemacht. Ja, knuddel mal durch,
super,
hat er richtig schön
gemacht.
Gemacht. Ja. Da stand nämlich auch noch eine Frau davor, deswegen hat er mal kurz angehalten. Also du siehst auch Briefkasten, kann er.
Hunter kennt 30 akustische Befehle. Fuß, Platz, voran, rechts, links, such Bank, such Eingang, such Schalter. Der Blindenführhund. Eine Intelligenzbestie?
Das ist ein durchschnittlich intelligenter Hund, der 30 verschiedene Befehle ausführen kann. Natürlich ist es beim Blindenführhund so, dass der die sehr zuverlässig ausführen muss. Dafür dauert diese Ausbildung von Blindenführhunden ja auch eine gewisse Zeit. Ja. Das geht nicht in 8 Wochen oder so, sondern da reden wir schon von 8 bis 10 Monaten. Ne?
Und wenn der Hund am Ende Schalter, Briefkasten oder Bank unterscheiden kann, hat er dann gelernt, die menschliche Sprache zu verstehen?
Was wir als Sprache verstehen, muss für den Hund nicht unbedingt diese Sprache bedeuten. Das ist eine Melodie, eine Abfolge von Tönen in verschiedenen Höhen, die er dann richtig einordnet. Wenn wir sagen, bis Bord, klingt das nicht immer gleich. Das hängt vom Umgebungslärm ab, das hängt davon ab, ob das in einer Unterführung ist. Da sind doch ziemliche Unterschiede drinnen. Und trotzdem erkennt der Hund aus dem Sprachmuster und aus dem Konnex heraus, was gemeint ist. Sprachverständnis im menschlichen Sinne kann man daraus zumindest momentan sicher nicht ableiten.
Man muss sehr viel Geduld haben, also man darf nicht, also dass man nicht böse wird, dass man immer gleich bleibt und man sagt, nee, komm, ist so und so. Das muss man so drin haben, diese Ruhe haben. Ne? Man darf da nicht so innerliche Unruhe haben.
Roswitha Krüger ist Trainerin bei der renommierten Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde am Berliner Mögelsee.
Wir züchten ja die Hunde selber, haben also mehrere Hunde in Patenfamilien, Zuchthunde. Und wenn sie eingedeckt sind, dann kommen sie halt zu uns in die Schule, werfen dort, werden dort von unseren Mitarbeitern, der dort wohnt vor Ort, wird dann betreut, werden die Welpen großgezogen.
Zwingerhaltung ist an modernen Führhundschulen tabu. Die jungen Hunde werden in Patenfamilien untergebracht, bis die eigentliche Ausbildung beginnt.
Der Hund kann nicht ein Roboter sein, sondern muss immer als Individuum gesehen werden, das respektiert gehört. Und durch diese ethische Betrachtung haben wir ja auch diesen Paradigmenwechsel, nämlich Hund als Arbeitstier hin zu Hund als Familienmitglied mit besonderen Fähigkeiten.
Er soll ja als normaler Familienhund groß werden, soll so viel wie möglich kennenlernen. Wenn Kinder in der Familie sind, überhaupt kein Thema. Und er muss auch kein Haus und Garten sein, sondern kann in der Mitte in der Stadt, je mehr Stadt, desto besser als Welpe.
Ein Mitarbeiter der Führhundschule hält Kontakt zu den Patenfamilien, organisiert Treffen, gibt Erziehungstipps, beobachtet die Entwicklung der Hunde. Mit 1,5 Jahren müssen sie einen sogenannten Wesenstest absolvieren.
Und wir stellen den Hund einfach vor einer Situation, wie so einer Zuschirmtest, eine Situation, die er nicht kennt, dass also jemand einen Mantel auf hat, ein bisschen torkelt, Kapuze auf und einen Schirm bei hat und den Schirm dann so aufspannt und vorhält, nicht nach oben hält, sondern vorhält und auf den Hund zugeht. Und da reagieren die Hunde eigentlich alle. Also sie können auch ein bisschen Angst haben, müssen aber, wenn der schon weggenommen und angesprochen wird, sofort bereit sein, sich das anzugucken. Wenn sie aber weiterhin panisch sind und so nur noch weg wollen und Angst haben und nicht über diese Situation drüber wegkommen, dann werden sie aussortiert.
Mithilfe der ungewohnten akustischen und visuellen Reize wollen die Tester Hunde entdecken, die ein unangemessenes Aggressionsverhalten zeigen. Zwar sind die Tests immer Momentaufnahmen und nur bedingt aussagekräftig, doch sie geben den Schulen eine gewisse Sicherheit, dass ein Tier tatsächlich als Führhund geeignet ist. In Berlin bestehen nur 3 oder 4 von 10 Probanden den Wesenstest. Auf sie wartet im Anschluss noch ein Medizincheck beim Tierarzt, in Deutschland wie in Österreich.
Was wir aber absolut nicht haben wollen, dass kranke Hunde zu behinderten Menschen kommen. Die Ausgaben sind größer als in einem normalen Haushalt und wenn ich dann ein krankes Tier habe, dann ist das für meines Erachtens unzumutbar, beziehungsweise auch nicht wirklich sehr fair dem Menschen gegenüber, ihnen einen kranken Hund als Assistenzhund zu geben.
Skelett, Herz, Augen und Blut der Tiere werden untersucht. Nur für völlig gesunde Hunde beginnt die Ausbildung.
Nein, Kuno. Na super, fein. Na komm. Nee, komm, langsam. Kuno.
Kuno lebt seit 1 Woche bei seiner Trainerin. Ein temperamentvoller Teenager, schwarzes Fell, kräftige Statur. Ein Labrador-Retriever, wie viele für Hunde.
Für mich ist jede Rasse geeignet, die vom Sozialverhalten gut zugänglich ist, also Herdenschutzhunde würde ich eher wahrscheinlich skeptisch sehen. So ein Hund wird unglücklich sein, wenn er jetzt in der Stadt unterwegs sein muss. Während eben die ganzen retrieverartigen Schäferhunde, Collies oder Großpudeln eben sich als Blinden für Hunde sehr, sehr gut eignen, weil sie auch sehr lernwillig sind.
So, erste Übung, die Schuhe anziehen. Machen wir mal mit Leckerli.
So, kann man hier anziehen. Fein, prima. Also er kennt die Show schon, ich habe es schon zweimal gemacht mit ihm. Und er hat es sofort angenommen, also er läuft doch um die Show los. Macht nicht jeder Hund, manche finden es doof, aber er findet es klasse.
Kuno zieht ein bisschen nach links, dann wieder nach rechts. Schnüffelt hier, schnüffelt dort. Ein fertig ausgebildeter Führhund tut das nicht. Sogar das Geschäft muss warten, wenn er arbeitet. Eine Frage der Sicherheit. Eine Plakette am Geschirr weist Passanten darauf hin, dass sie den Hund nicht streicheln oder anfassen sollen.
Es gibt Leute, die lesen das laut vor, finden das lustig und sprechen den Hund trotzdem an oder streicheln ihn. Leute mit Kindern kommen und fragen, ob das Kind den Hund mal streicheln oder so. Und ich sage dann bitte nicht jetzt, er arbeitet. Und ja, dann gibt es natürlich auch solche Leute, kommen mit, die Tante ist doof oder so.
Die Führarbeit ist anstrengend. Spätestens nach 2 Stunden braucht der Hund eine Pause. Ohne Geschirr ist er ein Hund wie andere auch. Tobt, spielt, schmust, schläft. Und das Verhältnis zum blinden Halter ist im Prinzip wie jede gute Hund-Mensch-Beziehung.
Die Beziehung ist nur insofern vielleicht doch ein bisschen anders, weil das Vertrauen in den Hund wahrscheinlich beim blinden Menschen doch ein größeres sein wird als beim Sehenden, weil der muss sich auf seinen Hund verlassen, dass er ihn nicht irgendwo reinführt in ein Hindernis.
Kuno lernt das Arbeitsleben gerade erst kennen.
Nein. Fein, super. Also er macht es schon sehr gut. Also nein, nein, Kuno.
Die Welt hält einige Herausforderungen bereit für einen Führhund ja, ins P.
So, und an der Bordsteinkante helfe ich ihm einfach mal so mit der Leine und die Show, dass ich ihn so ein bisschen abbremse, dass er begreift, dass er da stehen bleiben muss.
Ne? Katzen zum Beispiel muss Kuno zu ignorieren lernen. Gerade hält sich eine unter einem Auto versteckt.
Fein. Nein, 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 nein. Komm, voran, super. Das ist schwer, ich weiß.
Und noch so eine Attraktion am Wegesrand. Kuno fühlt sich hingezogen, aber nein.
Ja, super. Jetzt da schön am Baum vorbei, jetzt höre ich auf. Ne? Komm mal her, komm. Kuno.
Es reicht für dieses Mal, findet die Trainerin.
Na, hat er heute rechts gelernt, hat gelernt, Bäume sind tabu. Und ja, jetzt hat er was zum Verarbeiten. Ne? Jetzt kann er überlegen, was er heute alles gelernt hat.
Hund und Mensch, das ist eine besondere Beziehung, gewachsen über Jahrtausende. Viele Hundeschulen propagieren im Unterricht, der Mensch müsse sich gegenüber seinem Hund wie ein Rudelführer verhalten. Das Tier habe sich strikt unterzuordnen.
Rudelführertheorie, darüber spricht man eigentlich nicht mehr in der modernen Kynologie. Das ist passé. Man muss nur klar formulieren, was ich haben will von meinem Hund. Ja, dann tut er das. Was aber nicht heißt, der Hund muss immer hinter mir gehen, der Hund darf nicht am Sofa liegen. Da muss man eher von der Koexistenz zwischen Hund und Mensch und Koentwicklung zwischen Hund und Mensch sprechen.
Die Rudelführertheorie beruhe auf einem Irrtum von Forschern in den 70er Jahren, sagt Weißenbacher. Sie hätten Beobachtungen falsch interpretiert.
Der Fehler ist wahrscheinlich schon darin basiert, dass diese Rudeltheorie aus der Beobachtung von Wolfsrudeln in Gefangenschaft gemacht wurde. Und in Gefangenschaft verhalten sich Wölfe auch anders als wie in freier Wildbahn. In freier Wildbahn gibt es nicht immer dieses klare Leittier, sondern der, der eine Aufgabe am besten ausführen kann, übernimmt in diesem Moment die Führung.
Eine strikte Hierarchie sehe man nur bei Wölfen, die unter Stress im Gehege stehen.
Von dem hat man das abgeleitet, dass der Hund ja vom Wolf stammt und dementsprechend muss der Hund sich eben immer unterordnen und darf nie sozusagen die Führung übernehmen, was ja in dem Fall ja auch wieder ein Widerspruch wäre, weil gerade beim blinden Führhund führt der Hund ja, ohne sich jetzt in die Weltherrschaft aufzuschwingen, sondern er macht das, was er gut gelernt hat.
Und such Eingang.
Andrea will mit Hunter in eine Drogerie.
So, jetzt hast du einfach mal dieses voran und dann lässt du den Schalter suchen. Ne?
Voran, such Schalter.
10 Tage trainiert Andrea jetzt mit ihrem neuen Hund und die beiden mögen sich. Doch es kommt vor, dass ein Führhund seinen neuen Besitzer ablehnt. Dann wird ein neuer Halter für ihn gesucht.
Da haben wir sicher einen Paradigmenwechsel. Wir hatten, bevor wir begonnen haben, in vielen Vereinen, der Hund muss sich alles gefallen lassen. Wir sagen, der Hund muss sich gar nichts gefallen lassen. Also bei uns ist der Hund ein vollwertiger Partner, der entsprechend respektiert wird und entsprechende Gefühle zeigen kann, Gefühle zeigt, und die müssen wir respektieren.
Hunter ist ein ruhiger, belastbarer Hund. Trotzdem strengt Andrea das Training an.
Hunter, links.
Nicht? Merkst du das,
ja,
ne?
Ja,
weil
ja.
Du drehst dich und dann dreht er sich natürlich auch und sagt, ja, dann können wir ja gleich hier, ne?
Gut, genau.
So, hopp, hopp, links, genau.
Links.
Hopp, 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 hopp. Jawohl, super. Und wiederholen.
Und links. Und rechts.
Ja,
links.
Jetzt. Nee, jetzt rechts. Schau ihn mal aus jetzt. Und dann klären wir das nochmal in Ruhe.
So paradox es klingt. Wenn Hund und Halter ein Team werden sollen, muss der Blinde gewissermaßen die Übersicht behalten.
Da ist der Mensch nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Er muss genauso diese Qualitäten zeigen, dass er sagt, wir gehen jetzt da lang und geradeaus und nicht nach rechts, weil da gerade ein Eissalon ist oder irgendein Metzger, was für den Hund halt in der Nase eine durchaus große Verlockung sein könnte. Es gibt natürlich Möglichkeiten des Trainings, des Orientierungssinns. Dafür gibt es ja auch eine eigene Berufsgruppe, die nichts anderes machen, als genau das zu trainieren, den normalen Umgang in der Umwelt.
Nach 2 Wochen in Berlin beginnt die 2. Trainingsphase im schleswig-holsteinischen Neumünster, Andreas Heimatstadt. Unterstützt von der Trainerin soll sie Hunter die Wege in seinem neuen Zuhause zeigen. Doch es gibt Probleme.
Da habe ich eben eine große, große, schwierige Kreuzung zu bewältigen gehabt. Und dann sind wir einen Weg zu früh abgebogen. Ich hatte wahrscheinlich zu früh Kommando gegeben, dass er abbiegen sollte. Und da habe ich nachher Probleme gehabt, mich wieder rückzuorientieren.
Andrea muss dem Hund sagen, wo sie abbiegen will. Ihre erste Hündin, Celis, fand ihre Wege am Ende nahezu von selbst. Bei Hunter ist sie anders gefordert.
So eine normale Beziehung zwischen blinden Menschen und seinem Hund dauert irgendwo zwischen 8, 10, im Ausnahmefall einmal 12 Jahre. Und dann kommt ein neuer Hund. Und in dieser Zeit hat sich aber viel getan. Der normale Alterungsprozess hat eingesetzt. Man ist vielleicht nicht mehr so rasch unterwegs. Man kann nicht mehr so gut hören.
Irgendwann hätte er das natürlich hingekriegt, aber das hätte ja auch noch ganz lange gedauert. Und das hätte ich nervlich nicht mehr durchgehalten, weil ich die letzten beiden Tage war ich ja schon so dermaßen fertig gewesen, dass ich dann nachher gesagt habe, es hat keinen Sinn mehr.
Andrea brach das Training mit Hunter am Ende ab. Der Hund hat die Trennung verkraftet. Er lebt inzwischen bei einem neuen Halter in Leipzig. Andrea dagegen tut sich noch schwer mit ihrer Entscheidung. Ein Führhund ist eben mehr als nur ein Hilfsmittel. Daran besteht für Karl Weißenbacher vom Messerli-Forschungsinstitut kein Zweifel.
Wenn ein Hund dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch angesprochen wird, wesentlich höher. Und diese Integration in die Gesellschaft über den Hund, die aber für die Psyche des Menschen wieder ganz enorme Bedeutung hat, das ist eine Tatsache, die wir aus den Gesprächen erfahren, die wir aber als solches nicht abprüfen und auch nicht quantifizieren oder noch nicht quantifizieren können. Ja? Also da müssen wir uns sicher noch einiges einfallen lassen.
Ein wichtiges Argument auch im Zusammenhang mit der Finanzierung. Die Krankenkassen zahlen im Schnitt rund 25.000 Euro für einen Führhund. Geld, das gut investiert ist. Die blinden Hundebesitzer leben nicht nur selbstständiger. Weißenbacher vermutet, dass sie auch mit weniger Medikamenten auskommen, mehr rausgehen, sozial besser eingebunden sind.
Der Hund fehlt als Hilfsmittel, fehlt aber auch so als Sozialpartner. Und wenn man sowieso Hunde liebt oder so, dann ist es natürlich doppelt schwer, ne? Jetzt ist es aber auch so, dass ich jetzt auch schon wieder am Zweifeln bin, ob ich vielleicht zu früh aufgegeben habe.
Blindenführhunde. Helfer auf Pfoten. Das war ein Feature von Martina Keller. Ruhig ist es geworden am Ende dieses Features, so ganz ohne Hundegebell. Andrea hat sich erst einmal keinen neuen Blindenführhund zugelegt und zweifelt jetzt, ob ihre Entscheidung richtig war. Beim zweiten Hund gibt es immer Überraschungen. Es ist immer schwieriger als beim ersten Hund. Das sagt mein Kasseler Kollege Jürgen Pfleger. Er ist Redakteur bei hr4. Er ist blind und hat einen Blindenführhund, und zwar schon seinen 2. Ich habe über Leitung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was er lernen musste, als er seinen neuen 2. Hund bekommen hat.
Im Prinzip geht's so ein bisschen so profan, wie es klingt, aber ums Loslassen. Weil ich so gewohnt war von dem ersten Hund, dass wir gut eingespielt waren. Und der 2. konnte mich noch gar nicht so gut kennen. Und ich konnte ihn auch nicht so gut kennen. Also ging es letztlich darum, dass wir uns gegenseitig eine Chance geben mussten.
Ihr zweiter Hund heißt Tobi, habe ich gelernt.
Mhm, ja.
Das heißt, er war ganz anders.
Ja, das ist sehr interessant. Das habe ich auch jetzt erst so richtig kennengelernt, auch wenn ich es immer mal gehört habe. Wirklich, jeder Hund hat so seinen ganz eigenen Charakter. Hier der Tobi, der ist hochsensibel, merke ich so beim Laufen, wenn wir jetzt unterwegs sind. Darauf habe ich mich erstmal einstellen müssen. Sensibel heißt zum Beispiel, dass er, wenn er Druck hat, wenn ich Stress habe und diesen Stress auf ihn übertrage, bekommt er Druck. Und ja, dann resultiert es häufig darin, dass er einfach stehen bleibt und gar nichts mehr macht. Ja, oder im schlimmsten Fall, wenn es ganz viel Druck ist, dann fängt er an zu zittern sogar, weil ihm das zu viel Stress ist. Und ich habe dadurch natürlich auch ein bisschen gelernt, mein Herz zu öffnen, auch in stressigen Momenten und bei mir zu bleiben und ihm diesen Druck nicht zu übertragen. Das war bei meinem ersten Hund komplett anders. Die hat richtig Stress vertragen und dann hat das gut gefluppt bei der.
Sie haben sich Ihren Blindenführhund in New York geholt und auch da hat es nicht gleich geklappt, nämlich ganz genau genommen hat es bei Ihnen mit dem zweiten Hund auch nicht geklappt. Das war eine kleine Hündin, wo Sie gemerkt haben, das stimmt nicht.
Mhm, ja, ganz genau. Das habe ich einfach gemerkt beim Arbeiten, so in dieser Einschulungsphase, die dauert 3 Wochen dort. Und da habe ich gemerkt, irgendwie harmoniert es nicht so richtig. Vor allem das Tempo stimmte nicht und ich fühlte mich auch gar nicht so sicher. Genau, und dann habe ich den Trainer angesprochen und habe ihm das gesagt und er hat gesagt, du, wir haben noch einen zweiten hier, der zu dir passen würde, lass uns das mal ausprobieren. Und dann sind wir ein paar hundert Meter gelaufen mit dem Tobi, das war dann der Tobi, und dann sagte der Trainer auch gleich, ja, das sieht schon viel, viel besser aus, gleich auf Anhieb und wir machen das jetzt.
Musste der Tobi sich dann erstmal an deutsche Kommandos und deutsche Bitten von Ihnen gewöhnen?
Ich habe mich an englische Kommandos gewöhnt. Die sind nach wie vor geblieben, die englischen, und ich habe aber zusätzlich noch weitere eingeführt in Deutsch. Also das klappt jetzt schon. Er kann beides. Ich lobe ihn mittlerweile auch ganz viel auf Deutsch. Ich glaube, letztlich kommt es da auf die Stimme an, wie ich mit meiner Stimme umgehe und auch so ein bisschen, was für eine Ausstrahlung von mir ausgeht. Und dann ist die Sprache gar nicht mehr so erheblich. Aber die Kommandos, die gebe ich nach wie vor in Englisch. Das heißt, es heißt nicht Sitz, sondern Sit. Oder es heißt nicht Platz, sondern Down. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum denn aus New York gibt es keine Führhundeschulen in Deutschland, keine ordentlichen.
Und was ist Ihre Antwort?
Es gibt in Deutschland eine ganze Menge gute Führhundeschulen. In Amerika ist das System ein anderes. Da läuft das alles über Stiftungen. Bei dieser Stiftung, wo Tobi ausgebildet worden ist, da bewirbt man sich und das habe ich getan. Und die haben mich angenommen und dann haben die alles bezahlt, komplett. Flug, Unterkunft, Hund, und meine Krankenkasse hatte tatsächlich da nichts zu zahlen.
Was würden Sie sagen, Jürgen Pfleger, lernt man auch selber Führung, wenn man einen Blindenführhund hat?
Das finde ich schwierig zu beantworten, weil das ist ja schon ein bisschen paradox eigentlich, weil der Führhund soll sich ja auf der einen Seite mir unterordnen, auf der anderen Seite führt er mich aber. Das ist in sich schon eine ziemlich paradoxe Situation. Ich weiß nicht, wer da jetzt mehr Führungskompetenzen bei entwickelt hat, Tobi oder ich. Das kann ich so nicht sagen. Aber mein Chef bei HR4, der hat mal gesagt, und so im Spaß, und das fand ich sehr amüsant, der Tobi ist die einzige ausgebildete Führungskraft bei HR4.
Aber im Vorgespräch haben Sie schon auch gesagt, dass Sie zum Beispiel sehr konsequent sein müssen mit Ihrem Hund.
Absolut. Also Konsequenz, wenn Sie das meinen mit Führungsqualitäten, ja, absolut. Konsequent heißt, wenn ich Nein sage, heißt es auch Nein. Und nicht dann, naja, gut, dann halt doch. Oder Beispiel, wo viele Schwierigkeiten mit haben, wenn ich irgendwo was esse, gibt es niemals was aus meiner Hand vom Tisch. Weil der Hund lernt dann einfach, naja, wenn ich nur lang genug da bin und bettle, dann kriege ich halt was ab. Und das möchte ich auf keinen Fall haben, weil dann habe ich einen Hund, der auch in Restaurants an Nachbartischen bettelt und ich sehe es einfach nicht, ja, was der macht. Und dann kriegt er vielleicht was zugesteckt. Da bin ich absolut kompromisslos konsequent. Und auch wenn er etwas macht beim Führen, sagen wir mal, er überrennt einen Bordstein und ich stolpere darunter, dann halte ich an, drehe rum, gehe wieder zurück und mache diese Stelle nochmal. Und dann so lange, bis er an der Stelle auch wirklich stehen bleibt. Und jeder Hund kann sich entwickeln.
Vielen, vielen Dank, Jürgen Pfleger, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war HR Info Wissenswert. Heute zum Thema Blindenführhunde, Helfer auf Pfoten. Die Podcasts zu den Wissenswert-Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.